Ja, ich möchte am Anfang eine kleine Geschichte erzählen und auch einige Auszüge daraus vorlesen, zwei Gespräche, die in der Geschichte vorkommen. Die ist eigentlich weit länger, aber einfach wegen der Zeit fasse ich es etwas zusammen. Und zwar geht es um William, den afrikanischen Sklave. Der wurde, als er am Strand war und Muscheln gesammelt hat, entführt von weißen Männern, die aus einem Schiff kamen. Die haben ihn gefangen, haben ihn mitgenommen, mitgeschleppt aufs Schiff. Und dort war erstmal eine sehr schreckliche Überfahrt. Er wurde ganz unten im Schiff in einen Raum eingesperrt und gefesselt. Und dort waren noch ganz viele andere. Und es war ein ganz schlimmer Geruch. Viele überlebten das auch nicht. Und dann wurde er als Sklave verkauft. Und es war so, dass er seinen Dienst tat, weil er hatte keine andere Wahl. Also er tat das, was von ihm gefragt wurde, aber er tat es sehr ungern, mit Widerwillen, stahl dann auch immer wieder und er hasste die Weißen. Er sagte sich, die Weißen, das sind alles böse Geister und die werden eines Tages büßen müssen. Es war dann so, er wurde nochmal weiterverkauft an einen Kapitän und sollte praktisch diesen Kapitän dienen, also der persönliche Diener von diesem Kapitän sein. Der behandelte ihn eigentlich ganz gut. Er, wenn sie irgendwo ankamen, dann durfte er auch mal alleine in die Stadt und da sich einfach aufhalten und tun, was er wollte, während der Kapitän irgendwelche Termine oder Treffen wahrnahm. Und so war er eines Abends wieder unterwegs in den Straßen und sah auf einmal eine große Menschenmenge. Und er ging dann dahin und fragte sich, was da los ist. Und er sah eine Bühne und da war jemand, der sprach, nämlich ein Prediger. Und dieser Prediger sprach von der Sündhaftigkeit des Menschen. Er sagte, Menschen sind Sünder, sind böse, die Sünde haftet am Menschen. Und da dachte sich William, ja, das stimmt, er spricht ja genau von mir. Die Sünde haftet an mir. Ich bin wirklich ein großer Sünder. Und ihm ging das wirklich zu Herzen. Und dann konnte er es nicht fassen, dass er ihm sagte, dass Jesus Christus für Sünder gekommen ist, dass er sogar für Sünder gestorben ist. Und er war so erfreut, das zu hören. Und er hörte diesen Prediger dann auch an den darauffolgenden Tagen nochmals. Und mit diesen Gedanken ging er dann zurück aufs Schiff. Er bekam dann tatsächlich auch eine Bibel, er konnte aber nicht lesen. Es brachte ihm jemand dann die Buchstaben des Alphabets bei. Aber das Lesen musste er sich selber beibringen und das tat er mit viel Gebet, flehte er Gott an, doch lesen lernen zu können. Und dann konnte er lesen und las die Bibel und betete stets, dass er da einfach mehr und mehr erkennt. Und dann ließ der Kapitän sich eine Weile in England nieder und er wohnte dann eben auch bei ihm und seiner Familie. Und sein Wunsch war es, er hatte dort eine Kirche gesehen, sein Wunsch war es, zur Kirche zu gehen und letztendlich wurde das auch möglich und es ergab sich auch ein Gespräch mit diesem Pastor. Das war nicht eine Kirche wie hier bei uns, sondern das war eine Kirche mit einem gläubigen Pastor und das war der Pastor Richmond, hieß der. Und sie sprachen einmal miteinander und dann besuchte er ihn nochmal und dann ergab sich folgendes Gespräch. Also Pastor Richmond entdeckte William auf einem Felsen am Meer in der Bibel lesend. Herr Pastor, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich freue mich zu sehen, dass du in deiner Bibel liest. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, mein Herr, sie zeigt, dass Gott gut zu mir ist. Ich aber bin niemals gut zu Gott. Wie kommt das? Fragte der Pastor. Ich danke ihm nie genug, obwohl er mir doch all diese guten Dinge gegeben hat. Ich fürchte, mein Herz ist sehr böse. Ich denke, es gibt niemanden wie mich, der meint, dass er ein so böses Herz hat wie ich. William, erklärte der Pastor, was du meinst, denkt jeder echte Gläubige, der erkennt, wie überaus groß seine Sünde und wie überaus groß der Preis ist, den Jesus Christus dafür gezahlt hat, um die Sünden zu sühnen. So heißt es auch in einem Lied, das wir manchmal singen. Ich bin der schlimmste aller Sünder, doch Jesus starb für mich. Oh ja, mein Herr, ich glaube, dass Jesus für mich starb. Was sollte sonst aus einem bösen Sünder werden, wenn Christus nicht für ihn gestorben wäre? Aber er starb für den schlimmsten aller Sünder und das macht mein Herz sehr froh. Was liest du gerade in der Bibel, William? Ich lese, wie der Verbrecher am Kreuz mit dem Herrn Jesus am Kreuz neben ihm sprach und Jesus mit ihm. Nun, das Gebet dieses Mannes passt genau auf mich. Herr, denke an mich. Jeden Morgen und manchmal auch nachts bete ich, Herr, denke an mich, den Sünder. Wenn mir keine Worte einfallen, dann sage ich, Herr, denke an mich, den Sünder. Du darfst sicher sein, dass Jesus das Gebet erhört. Er wird niemanden hinausstoßen, der zu ihm kommt. Ich glaube das, mein Herr, aber es gibt so viele Sünden in meinem Herzen. Das macht mir Angst und macht mich traurig. Sehen Sie, wie fest diese Schnecken und Muscheln an diesen Felsen haften? Genauso fest klebt die Sünde an meinem Herzen. Das mag wohl sein, William, aber denke einmal hierüber nach. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hängst du so fest an ihm wie diese Napfschnecken an den Felsen, sodass weder Wellen noch Stürme dich von seiner Liebe trennen können. Ach, genau danach sehne ich mich, rief William mit Tränen in den Augen. Ich würde alles in der Welt dafür geben, wenn ich es hätte, um ohne Sünde zu sein und an Jesus zu hängen. Dann komm und glaube an Jesus Christus, mein Freund, sagte Pastor Richmond freundlich. Sein Blut macht von aller Sünde rein. Er gab sich als Lösegeld für Sünder hin. In Jesaja 53, Verse 4 bis 5 steht über ihn, ja, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Übertretungen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Kommt zu Jesus, dem Retter der Sünder. Ja, Herr Pastor, antwortete William weinend, ich will ja kommen, aber ich komme nur ganz, ganz langsam. Aber ich möchte zu Jesus rennen, ja fliegen. Jesus ist sehr gütig, dass er sie mir sendet, um mir all das zu sagen. Er besuchte dann letztendlich diese Kirche und auch die Bibelabende, und es kam bei ihm der Wunsch auf, getauft zu werden. Und sie trafen sich wieder, William und der Pastor, und er stellte ihm einige Fragen, erst einfachere und dann schwierigere. Er sagte, was bedeutet es zu glauben? Ich nehme an, antwortete William nachdenklich, es bedeutet oft über Jesus Christus nachzudenken, ihn sehr zu lieben, zu glauben, dass alles wahr ist, was er sagt, viel zu ihm zu beten. Und wenn ich mich sehr schwach und sündig fühle, daran zu denken, dass er sehr stark und gut ist und dass er all das für mich ist. Und meinst du, du hast diesen Glauben? Ach, Herr Pastor, manchmal denke ich, hätte überhaupt keinen Glauben. Warum das, William? Wenn ich über Jesus Christus nachdenken will, schweift mein Verstand zu anderen Dingen ab. Und wenn ich ihn lieben will, kommt mir mein Herz recht kalt vor. Wenn ich glauben will, dass alles wahr ist, was er Sündern zusagt, dann denke ich, es gilt nicht mir. Wenn ich beten will, dann gibt mir der Teufel böse Gedanken ein und ich danke Christus nie genug. Nun, all das macht mir manchmal Angst, dass ich überhaupt keinen Glauben habe. Ich denke, sagte Pastor Richmond lächelnd, ich kann beweisen, dass du tatsächlich Glauben hast. Bist du von selbst auf den Gedanken gekommen, dich als großen Sünder zu sehen und zu merken, dass du einen Retter brauchst? Oh nein, das geschah, als ich nicht auf diese Idee gekommen wäre und mir das eigentlich ganz egal war. Der gute Gott tat das in mir. Ich hätte das nie selbst tun können, da bin ich mir sicher. Denkst du, dass Jesus Christus und seine Rettung das Wichtigste und Großartigste sind, was ein Mensch bekommen kann? Oh ja, glaubst du, dass er dich retten kann? Ja, er kann vollkommen und für immer retten. Denkst du, dass er dich retten will? Ich wage nicht, das zu bezweifeln. Er ist so gut, so gnädig. Also, ich wage nicht, das zu sagen, dass er ihn nicht retten will. Er ist so gut, so gnädig und so freundlich, dass er niemanden hinausstößt, der zu ihm kommt. Möchtest du seine Gebote halten? Ja, Herr Pastor, weil ich ihn liebe und deshalb möchte ich tun, was er sagt. Bist du bereit, für Jesus zu leiden, wenn Gott das will? Ich glaube, ich habe ihn so lieb, dass ich für ihn sterben würde. Er hat nicht gezögert, für seine Feinde wie mich zu sterben. Warum sollte ein schlimmer Sünder zögern, für einen so guten und gerechten Retter zu sterben? William, ich denke, dein Glaube hat dich gerettet, sagte Pastor Richmond. Und so wurde er tatsächlich getauft. Und es war aber so, dass er kurze Zeit später wieder weiterziehen musste. Und Pastor Richmond hat nie mehr was von ihm gehört, aber hat immer für ihn gebetet. Ich denke, die Geschichte zeigt sehr eindrücklich, wie Gott wirkt, wie Gott einfach durch seine Gnade Menschen zu sich zieht und wie er auch hier diesem Sklaven aufgezeigt hat, dass er ihn braucht, der ja voller Hass und voller Bosheit war, wie er das wirklich erkannte ganz unerwartet erkannte und dann dieses große Geschenk, nämlich Jesus Christus und sein Heil, ja, geschenkt bekommen hat. Und somit heißt die Predigt, das Unerwartete, das Erwartete und das ewige Geschenk. Auf diese drei Punkte möchte ich heute eingehen. Also erstens das unerwartete Geschenk. Was ist das unerwartete Geschenk? Und wie äußert sich das unerwartete Geschenk? Das unerwartete Geschenk hat eine Eigenschaft, man kann es fühlen. Das ist so. Das lesen wir in Jakobus 4, Vers 9, oder zumindest gibt uns Jakobus einen Hinweis darauf. Zwar geht es hier um eine Aufforderung, aber ich werde aufzeigen, dass diese Aussage trotzdem richtig ist. Also dieser Abschnitt fängt an, das ist ja diese Aufforderung, unterwerft euch nun Gott erstmal in Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und dann fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also was kann man fühlen, was soll man sogar fühlen? Das eigene Elend. Das ist tatsächlich etwas, was man fühlen kann. Auch der Psalmist sagt, ich aber bin elend und arm. Er sagt es natürlich in seiner Not. Und somit ist es eine wichtige Tatsache, dass wenn Gott wirkt an Menschen, er hat ja den Menschen das Gewissen gegeben, jeder Mensch hat ein Gewissen, und dieses Gewissen ist oft sehr abgestumpft. Dieses Gewissen fühlt oft nichts. Das Gewissen sollte uns eigentlich eine Warnung sein und uns aufzeigen, das ist richtig, das ist falsch. Das funktioniert trotzdem, nur es ist abgestumpft. Das heißt, bei vielen Menschen funktioniert es erst, wenn es sehr weit schon gegangen ist, also wenn die Schuld sehr groß ist. Bei den anderen Dingen, für die normalerweise das Gewissen auch reagieren sollte, funktioniert es nicht mehr. Das liegt auch am Einfluss der Gesellschaft, am Zeitgeist, an diesen ganzen Faktoren. Einem wird eingeredet, das ist alles schon in Ordnung. Also die ganze Gesellschaft arbeitet darauf hin, auf das Gewissen einzuwirken, im negativen Sinne. Wenn aber Gott einen Menschen überführt, so wie es in Johannes heißt, Johannes 16, Vers 8, dann geschieht etwas. Johannes 16, Vers 8 heißt es, und wenn jener kommt, gemeint ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also hier, dieses Überführen hat natürlich ein besonderes Ziel. Das erste ist ja, was hier Jesus sagt, weil sie nicht an mich glauben, dass dem Menschen klar wird, es ist Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Aber auch in allgemeinen Bereichen überführt der Heilige Geist und zeigt dem Menschen konkrete Sünden auf. Ich werde jetzt weder auf Jakobus noch auf Johannes intensiv eingehen, da könnte man eine ganze Predigt drauf verwenden, um nur über diese beiden Verse zu sprechen. Deswegen, wir streifen diese Verse nur. Der Mensch ist ein Sünder und wenn Gott wirkt, dann wird ihm das klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann erkennt er nicht nur theoretisch, ich bin ein Sünder. Das erkennt er auch. Viele Menschen stimmen theoretisch zu und sagen, korrekt, alle sind Sünder, ich bin auch ein Sünder. Also brauche ich einen Erlöser. Und was haben sie dann? Eine halbe Erlösung. oder besser gesagt gar keine Erlösung. Warum? Weil es einem persönlich klar werden muss, dass man Sünder ist. Und da legt Gott oft seine Hand auch auf einzelne Sünden. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann berichten viele, in dieser Zeit ist mir genau eine konkrete Sünde in meinem Leben ganz groß und ganz bewusst geworden. Später kam dann vielleicht mehr dazu, vielleicht waren es auch mehrere. Aber das Ergebnis ist, man fühlt sich elend. Man sagt, ich bin elend und arm, aber nicht wegen der Not, sondern wegen der Not der Sünde. Also nicht Not wie der Psalmist, wie es beim Psalmisten oft war, weil er in großer Gefahr war, sondern weil man sich seiner Sündhaftigkeit bewusst geworden ist. Und natürlich auch das macht einem eine Gefahr bewusst, nämlich das ewige Verlorensein. Und deswegen ist dieses sich elendig fühlen natürlich eine Folge dessen, dass man persönlich erkannt hat, ich bin ein Sünder, ich habe die Majestät Gottes beleidigt, ich habe gegen ihn rebelliert, es betrifft mich ganz persönlich. Und dann sagt man vielleicht wie William, ich bin der größte Sünder. Dann denkt man, die anderen, die sind ja alle viel besser, ich bin der Größte. Was ich nicht erzählt hatte, ist, dass als William gefragt wurde, ob er in diesen Bibelkreis mitkommen möchte, da sagte er, das sind doch alles so gute Christen, da könnte ich niemals hin. Da wäre ich ganz fehl am Platz. Und dann sagte er, ja, sie würden sich genauso fühlen, so bezeichnen als die größten Sünder. Und letztendlich ging er dann natürlich hin. Aber eben, das ist eine Tatsache, wenn Gott wirkt, wenn Gott beruft, dann macht er erstmal elendig. Dann fühlt man sich elendig über seine eigene Schuld. Und dann ist das eben nicht nur so, dass man, wie ich gesagt habe, einfach theoretisch zustimmt, alle Menschen sind Sünder, weil auch einem Ungläubigen kannst du das irgendwie vermitteln, dass alle Sünder sind und du kannst ihn dahin bringen, dass er sogar zustimmt, aber das heißt noch lang nicht, dass er dann sagt, ich persönlich habe rebelliert gegen Gott, ich persönlich bin zerknirscht und bin elend und bin am Boden wegen meiner Schuld und meiner Sünde. Natürlich muss man dazu sagen, dass der Zeitpunkt oft schwankt. Man kann nicht sagen, bei jedem Menschen ist die Bekehrung gleich, läuft gleich ab. Manchmal ist es so, dass man erstmal die Größe des Herrn Jesus erkennt, seine Liebe erkennt, sein Werk erkennt und tatsächlich erstmal nur theoretisch erkennt, dass alle Sünder sind, aber sich freut über dieses Werk, was er getan hat. Und wenn man dann im Wort liest und im Wort wächst, dann erkennt man immer mehr, wie man doch persönlich schuldig ist und ein Sünder ist. Diese Sündhaftigkeit ist natürlich eine Tatsache, das sagt uns der Römerbrief. Diese Stelle, die ist ja sehr bekannt. Ich lese sie aber trotzdem vor. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle, ohne Ausnahme, sind Sünder. Und wenn man eben dahin kommt, dass man das fühlt, dann hat man das auch persönlich erkannt. Und da geht es nicht darum, irgendein Gefühl persönlich künstlich zu verursachen. Ich meine, da kennt ihr mich gut genug, dass ich das nicht sagen würde. Aber es ist doch so, wenn zum Beispiel ein Kind ertappt wird, es hat irgendwas Böses getan, ja, und es wird ermahnt und es wird dabei erwischt, dann kommt doch automatisch ein Schamgefühl auf, zumindest an dem Punkt, wenn das Kind nicht rebellisch ist, wenn das Kind wirklich einsieht, das war schlecht, was ich getan habe, dann wird sich dieses Kind schämen. Es wird ihm leid tun, wenn die Einsicht da ist. Und so ist es doch auch bei einem Menschen. Ein Mensch wird sich schämen, bei einem Erwachsenen. Ein Erwachsener wird sich schämen, wenn Einsicht kommt, wenn er erkannt hat, ich habe da wirklich Mist gebaut, ich habe mich versündigt. Dann schämt er sich und Scham ist auch ein Gefühl von Scham, von Reue. Und deswegen kann man das durchaus sagen. Und das ist das, wozu Jakobus hier auffordert. Im Zusammenhang geht es ja auch um Menschen mit geteilten Herzen und so weiter. Sie sollen besser trauern und traurig sein über ihren Zustand, sie sollen elend fühlen, anstatt sich zu freuen. Und das ist tatsächlich so, wenn wir merken, wenn wir wissen, wir haben ein geteiltes Herz, dann sollten wir nicht gleichzeitig dabei fröhlich sein, ja, dass wir auf beiden Seiten hinken, um es mit alttestamentlichen Begriffen auszudrücken, sondern wir sollten traurig sein, wir sollten uns demütigen vor Gott. Nun, was ist zu tun, ist natürlich auch die Frage, wenn das überhaupt nicht der Fall ist, also wenn man nie Reue gehabt hat über seine Schuld und Sünde, wenn man sich nie elendig gefühlt hat wegen seiner Sündhaftigkeit, was kann man dann tun? Es ist ja ein Geschenk und die Überschrift lautet ja das unerwartete Geschenk. Bei William war es ja so, es kam zu einem Zeitpunkt, wo er das gar nicht erwartet hatte. Nun, eine Antwort ist das Wort Gottes, denn die Bibel sagt uns, Römer 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also sich beschäftigen mit dem Gesetz Gottes und natürlich in neutestamentlicher Zeit speziell mit den Forderungen und den Geboten des Herrn, die er heute auch an die Menschen stellt. Das heißt nicht mit den über 613 oder 613 Geboten des Alten Testaments, sondern mit den Geboten des Neuen Testaments und schauen, was fordert Gott, sich damit auseinandersetzen mit dem Gesetz, mit den Forderungen Gottes, eines heiligen Gottes, natürlich auch mit der Schrift im Allgemeinen, denn Gott benutzt das, um zu überführen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Es ist ein Gebet, das er erhören wird. Man kann tatsächlich, wie wir auch schon gehört haben, man kann tatsächlich auch den Herrn bitten, Herr, zeig mir auf, wie sündhaft ich bin. Zeig mir auf, wie böse ich bin. Zeig mir auf, wie ich gegen dich rebelliert habe. Nun könnte man sagen, ja gut, aber wenn es ein Geschenk ist, dann bringt es ja nichts, das zu beten. Dann frage ich, warum? Ja, warum kann man das jetzt nicht beten? Warum kann das jetzt jemand, der diese Predigt hört, nicht im Herzen bitten zum Herrn, Herr, zeig mir auf, wie böse ich bin? Das kann man durchaus tun, das kann man durchaus beten. Und das ist das, was man tun sollte, den Herrn darum bitten, dass man erkennt, wie groß die eigene Schuld ist. Eben nicht nur, dass theoretisch alle Menschen Sünder sind, sondern wie groß die eigene Schuld und die eigene Sündhaftigkeit ist. Bittet, so wird euch gegeben, sagt die Schrift. Das ist eine Verheißung und das in Verbindung mit dem Wort. Das wäre dann die Aufforderung, genauso wie Jakobus auffordert in Bezug auf diejenigen, die geteilten Herzen sind. Er fordert eben sie auf, dass sie nicht mehr fröhlich sein sollen, sondern traurig sein sollen. Dass sie ihr Elend fühlen sollen, ist auch eine Aufforderung. Ja, wie kann man das tun? Wie kann man das Elend fühlen, wenn man dazu aufgefordert wird? Ich denke, wenn man weiß, das ist jetzt dran, das ist jetzt wichtig, dann kann man ja nicht, indem man künstlich irgendetwas herbeiführt, sondern dann kann man diese Dinge befolgen, kann sich mit dem Wort auseinandersetzen, kann den Herrn darum bitten, dass man das erkennt und dass er eben wirkt. Und das wäre dann das unerwartete Geschenk. Unerwartet war es jetzt zum Beispiel hier für diesen William. Und ich denke, bei vielen Menschen ist das auch unerwartet, dass sie auf einmal erkennen, sie sind Sünder, sie sind schuldig vor Gott geworden. Nun, jetzt mag manch einer denken, ja gut, ich bin doch gläubig und ich habe mich noch nie elend gefühlt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der hat sich auch schon elend gefühlt über seine Schuld und Sünde. Das ist einfach so. Und der hat auch erfahren, dass sein Gewissen, seit er zum Glauben gekommen ist, viel feiner geworden ist und ihm Dinge zu schaffen machen, die ihm vorher nie zu schaffen gemacht haben. Deswegen denke ich, dass jeder, der hier sitzt und wirklich von neuem geboren ist, das auch bejahen kann, dass er sich schon elend gefühlt hat, dass er sich niedergeschlagen gefühlt hat, dass er in dieser Situation schon war, wo er eben seine Schuld und Sünde erkannt hat und vielleicht auch in solch einer Situation Zweifel bekommen hat, ob er überhaupt wiedergeboren ist. Ja, so wie es ja auch bei diesem William der Fall war, der sich da immer irgendwie noch nicht so ganz sicher war. Er hatte eben noch nicht diese Heilsgewissheit, aber ich denke, das Gespräch mit dem Pastor William hat ihm da schon geholfen. Nun kommen wir zu Nummer 2. Was ist denn das erwartete Geschenk? Ich habe noch eine Klammer hinzugefügt, das teilweise erwartete Geschenk. Ich denke, die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Das teilweise erwartete Geschenk, das ist Christus. Christus, der schon angekündigt war im ersten Buch Mose, 1. Mose Kapitel 3. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also hier, da spricht Gott zu der Schlange und er kündigt diese Feindschaft an. Auch diesen Vers legen wir nicht im Detail aus. Aber wichtig ist zu wissen, es gibt diesen Kampf und auf der einen Seite wird die Schlange, also der Widersacher, den Herrn bekämpfen und auf der anderen Seite wird aber er verlieren und Christus wird siegen und wird den Kopf der Schlange zertreten. Und das hat er am Kreuz getan. Er wurde auch angekündigt in Jesaja 7, Vers 14, eine ganz bekannte Stelle. Ich denke, die meisten wissen auswendig, was da steht. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also ein Sohn wird angekündigt, ein Erlöser wird angekündigt, Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Und der wird von einer Jungfrau geboren werden, die vom Heiligen Geist schwanger werden wird, was es hier nicht ausdrücklich steht, aber was wir natürlich wissen aus anderen Bibelstellen. Also eine Ankündigung, lang wurde dieser Erlöser angekündigt und er wurde erwartet von den Juden. Sie warteten ja auf den Messias und sie warten bis heute. Also es ist nicht so, dass der Messias nicht erwartet wurde und nicht erwartet wird. Nur er wurde dann natürlich, als er kam, dann wurde er verkannt. Er wurde nicht erkannt, deswegen nur teilweise erwartet. Im Neuen Testament lesen wir im Galaterbrief, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und etwas weiter. Hinten, Galater 4, Vers 4, heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also ich habe es in der Reihenfolge hier vorgelesen, aber chronologisch ist die Reihenfolge natürlich andersrum. Denn er kam ja erst in diese Welt, er wurde geboren von einer Frau und er war unter das Gesetz getan. So kam er in die Welt, wurde Mensch und dann im Galaterbrief, er kam, um diesen Fluch zu brechen. Er wurde selbst zum Fluch und er kaufte diejenigen, die unter dem Gesetz waren, los und er starb für die Schuld und Sünde. Er ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk, es ist Gnade, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Aber das heißt nicht, dass dieses Geschenk ihn nichts gekostet hat. Es hat ihn etwas gekostet und davon lesen wir im ersten Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 1. Vers 19, ich lese ab Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Also was hat es ihn gekostet? sein Leiden und sein Sterben. Er hat sein Blut vergossen und er ist in den Tod gegangen. Und somit hat er diesen größten Preis bezahlt. Also wir haben auf der einen Seite dieses Geschenk für uns, auf der anderen Seite hat es ihn alles gekostet. Und obwohl es ihn alles gekostet hat, heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf in Johannes 1, Vers 11. Dieses Geschenk, obwohl es erwartet war, wurde abgelehnt, weil der Herr Jesus sich nicht so verhielt und nicht das getan hat, was die religiösen Führer von ihm erwartet hatten. Und deswegen lehnten sie ihn ab, sie suchten ihre eigene Ehre und die Ehre bei Gott war ihnen nicht wichtig. Deswegen teilweise erwartet. Und wir haben dann den Punkt 3, das ewige Geschenk. Was ist nun das ewige Geschenk? Das ewige Geschenk ist das ewige Heil. War, denke ich, auch nicht so schwer zu erraten. Davon spricht uns der Römerbrief, Römer Kapitel 6. Ab Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Sünde führt zum Tod und führt dann zum ewigen Tod. Es kommt erst der natürliche Tod, dann kommt der ewige Tod, das ist die ewige Verdammnis. Und das ist der Lohn der Sünde. Dahin führt die Sünde, nämlich zum ewigen Tod. Auf der anderen Seite haben wir die Gnadengabe Gottes als Kontrast. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gnadengabe, man könnte auch sagen, ein Gnadengeschenk Gottes, ist das, was uns durch Jesus Christus zuteil wird. Und er hat alles Nötige getan. Und das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist also nicht ein Gefühl, sondern das Wesentliche, das sind Tatsachen. Und das müssen wir festhalten. Tatsachen, nämlich auf der einen Seite haben wir die Tatsache, wir persönlich sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder, wir persönlich sind Sünder. Eine Tatsache ist aber auch, dass Christus gekommen ist, um für Sünder zu sterben. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir uns heute damit beschäftigen, dass Christus geboren ist, dann wie Jürgen auch schon gesagt hat, er wurde geboren, um zu leiden und zu sterben. Deswegen und mit diesem Ziel kam er in diese Welt, um durch sein Erlösungswerk uns dann dieses ewige Geschenk zu geben. Und worauf stütze ich also mein Heil? Mein Heil stütze ich auf das Wort, auf das, was uns das Wort zusagt. Wenn Sünder zu Jesus kommen, wird er sie nicht hinausstoßen. Das ist eine Tatsache. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dann sind die Voraussetzungen erfüllt, um zu Christus, dem Sünder, zu kommen. Und so sagte ja auch dieser Pastor Richmond zu ihm, komm zu Jesus, dem Retter der Sünder. Er ist derjenige, der vollkommen und für immer rettet von Sünde. Und das ist wirklich das Entscheidende. Das Entscheidende, wenn ich mich frage, bin ich errettet oder bin ich nicht errettet? Und das Entscheidende ist, dass ich weiß, Jesus hat alles Nötige für mein Heil getan. Das, was geschehen ist, das ist für mich geschehen, ist außerhalb von mir geschehen. Und daran müssen wir festhalten, es ist alles für uns schon geschehen. Es ist nicht unser Werk, es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, sagt die Schrift, sondern es ist das Werk Gottes, es ist das, was er uns getan hat. Und auf dieser Grundlage schenkt er uns das ewige Heil. Jesus sagt, dass wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, Luther sagt, nimmermehr umkommt, nicht verloren geht, in Ewigkeit nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und so, wenn wir nochmal zum Galaterbrief zurückkommen, lesen wir auch im Galaterbrief, in Kapitel 3. Folgendes. Ich lese nochmal den Vers 13, einfach um den ganzen Abschnitt oder die beiden Verse zusammen zu haben. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, denn steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Es ist durch Glauben. Und jeder, der glaubt, bekommt auch in dem Moment den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen. Und wenn man dieses ewige Geschenk bekommen hat, kann es einem wieder genommen werden. Kann das passieren, dass man aufhört zu glauben und wieder verloren geht und dass man so schlimm sich versündigt, dass Gott sagt, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben? Da lesen wir den Römerbrief, Römer Kapitel 8. Ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist diese Gnade, dass wir sicher sind in Christus und wir können uns sicher sein, weil er ja für uns gestorben ist. Er hat sein Leben für uns gelassen und wenn er sogar sein Leben für uns gelassen hat, warum sollte er dann zulassen, dass wir ihm wieder entrissen werden? Wenn er alles gegeben hat, wenn er ans Kreuz gegangen ist, wenn er das wirklich getan hat, diese Qualen, dieses Leid durchgemacht hat, warum sollte er jemals zulassen, dass wir wieder verloren gehen? Das wird er niemals zulassen. Er hat gesagt, er ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und dadurch hat er seine Liebe uns bewiesen. Wir haben den Beweis seiner Liebe in seinem Werk am Kreuz. Und so dürfen wir in ihm geborgen und dürfen sicher sein und dürfen dankbar sein über das ewige Geschenk, das wir im Glauben bekommen haben. Ich fasse also zusammen. Wir haben erstens das unerwartete Geschenk, das kann man fühlen. Ich möchte aber betonen, dass wie das sich genau auswirkt, da möchte ich mich nicht festlegen. Es hat welche gegeben, die sagen, man muss praktisch das auf so eine Art und Weise fühlen, dass man nur noch weint und im Staub und am Boden liegt. Ja. Das kann man nicht so festlegen, wie sich das beim Einzelnen äußert. Denn man muss natürlich dazu sagen, dieses Gefühl, das wird nicht direkt von Gott bewirkt, sondern indirekt. Inwiefern? Gott zeigt uns auf, wir sind Sünder, wir sind schuldig. Und das wirkt sich natürlich auf uns auf. Das ist ähnlich, deswegen habe ich diesen Vergleich mit dem Kind genommen, auch auf ein Kind wirkt sich das aus, wenn es erkannt hat, dass es sich schuldig gemacht hat. Und so wirkt sich das auf uns aus. Aber eben, das kann ganz individuell unterschiedlich sein. Es kann sein, manche weinen über ihre Sünde, andere empfinden tiefen Trauer im Herzen. Und so ist das von Person zu Person unterschiedlich, wie sich das ganz konkret auswirkt. Aber es wirkt sich aus, wenn Gott auf unser Gewissen einwirkt. Dann sind wir eben nicht mehr so abgestumpft, dann sehen wir die Sachen feiner. Und erkennen so ganz persönlich, wir sind selbst betroffen. Wir gehören zu diesen Sündern. Dann haben wir das teilweise erwartete Geschenk, nämlich Christus ist gekommen, um dieses Sündenproblem zu lösen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kam, wie es verheißen worden war, lange, lange vorher und hat dieses große Werk am Kreuz getan, hat uns so sehr geliebt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und uns so erlöst hat, so losgekauft hat von unserer Schuld und Sünde. Und dann haben wir als dritten Punkt das ewige Geschenk, ist nämlich das ewige Heil, das er uns geschenkt hat auf Grundlage von seinem Erlösungswerk. Und er hat uns zugesagt, dass wir bei ihm sicher sind, dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Und der Beweis dafür ist, dass er sein Leben gelassen hat. Deswegen ist er vertrauenswürdig. Und wir wissen, er kam, um Sünder zu retten. Und wer Zweifel an seinem Heil hat, der kann sich genau diese Frage stellen. Der kann sich fragen, zum einen, ob er erkannt hat, dass er Sünder ist, so wie es auch hier der Fall war. Er kann sich fragen, ob Jesus wirklich für alle Schuld und Sünde bezahlt hat. Und das wird er bejahen müssen. Er kann auch sich die Frage stellen, ist das das Größte auf der Welt, das Werk, das der Herr getan hat? Und kann das hoffentlich auch bejahen. Und er kann sich natürlich fragen, ob Jesus ihn retten kann. Auch das müsste er bejahen. Und er muss sich fragen, ob Jesus ihn retten will. Und auch das muss er bejahen. Da sagen vielleicht manche, nein, er will mich nicht retten. Aber wenn er ihn retten kann und wenn man weiß, man ist Sünder, man ist verloren, warum sollte Jesus einen dann nicht retten? Wenn er doch sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Und er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nämlich mit Sünde. Also was soll ein mit Sünde beladener Sünder tun? Zu Jesus kommen? Wird Jesus ihn hinausstoßen? Nein, er hat es versprochen, es nicht zu tun, sonst würde es ein Wort nicht wahr sein. Und so können Sünder zuversichtlich zu Jesus kommen und dann auch dieses Heil annehmen und darauf vertrauen, was der Herr getan hat. Dann brauchen sie nicht mehr Zweifel und dann ist es vielleicht wichtig, dass man auch sich auf die Verheißungen der Schrift stützt, dass man ihnen dann auch das zusagen kann, weil es das Wort einfach zusagt. Wenn man wirklich überführt ist, wenn man die Sünde erkannt hat, wenn man weiß, das Erlösungswerk ist wahr und das ist das Einzige, was mich retten kann und nichts, was ich tue, kann mich retten. Und wenn man darauf vertraut und daran glaubt, wenn all diese Dinge gegeben sind, dann kann man auch jemand sagen, wenn das wirklich so ist, dann denke ich wirklich, du hast rettenden Glauben, so wie es der Pastor ihm gesagt hat. Wenn man aber Zweifel hat, also wenn einige Sachen einfach nicht passen oder nicht stimmen, dann sollte man niemanden da Mut machen und das zusprechen, sondern dann sollte man einfach sagen, wie ich es gesagt hatte, dann beschäftige dich nochmal mit dem Wort, beschäftige dich mit dem heiligen Gott, mit den Forderungen des heiligen Gottes und bitte den Herrn, bittet, so wird euch gegeben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben es ja auch immer mit Menschen zu tun, die vielleicht suchend sind. Zumindest ist es schön, wenn wir das haben. Das ist, denke ich, zu wenig, aber es ist doch immer wieder so, dass es solche Menschen gibt. Und dann brauchen wir viel Weisheit, um niemandem das Heil zuzusprechen und aber es auch niemandem abzusprechen, der es hat. Das ist natürlich etwas, letztendlich, muss man sagen, muss derjenige selbst an den Punkt kommen, dass er Gewissheit hat. Letztendlich kann niemand sich vertrauen, das Vertrauen auf jemand anderes setzen, der sagt, ja, ich denke schon, dass du gerettet bist. Und manchmal muss man einfach sagen, ich weiß nicht, ob du gerettet bist. Auch das kann sein, dass man das sagen muss und denjenigen einfach mit seinen Zweifeln lassen muss, sodass er selbst an den Punkt kommt, dass er zur Heilsgewissheit gelangt. Wenn man die aber hat, dann ist es ein wunderbares Geschenk, dieses ewige Geschenk. Und dann weiß man, nichts und niemand kann mich reißen aus seiner Hand. In ihm bin ich für immer und ewig geborgen, egal was auch passiert, egal was auch kommt auf dieser Erde. Ob es Leid ist, ob es schwierige Zeiten sind, der Herr Jesus, der trägt mich durch alle Schwierigkeiten. Wir wissen, es ist nicht immer ein einfacher Weg. Es gibt sehr schwere Wege auf dieser Erde, aber wenn wir den Herrn haben, wenn wir das ewige Leben haben, dann, sagt uns Paulus, werden die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Spätestens in der Ewigkeit können wir dazu Ja und Amen sagen. Schön ist es, wenn wir hier auf der Erde schon Ja und Amen dazu sagen können. Und damit möchte ich für heute schließen.